So, vielen Dank. Jetzt freue ich mich sehr, unseren Sprecher für heute kurz vorzustellen. Aber bevor ihr ihn gleich sehen werdet, werden wir auch noch einen Clip sehen. Von daher sage ich erstmal ein paar Worte zu ihm. Markus Habicht ist heute bei uns. Markus ist verheiratet, arbeitet für AVC. AVC ist ein Missions- und Hilfswerk, was sich einsetzt für verfolgte Christen und Notleidende weltweit. Ich habe noch mal nachgelesen. AVC engagiert sich in über 60 Ländern auf 4 Kontinenten, ganz mit einem richtig großen Herz, einfach auch für Bedürftige und Vergessene, und hat auch das Ziel, Jesus dadurch bekannt zu machen. Und wir freuen uns sehr, gleich mehr zu hören. Markus selbst hat auch eine sehr spannende Lebensgeschichte, und all das wird heute auch einfließen in den Gottesdienst, in die Predigt. Und bevor wir ihn gleich hier vorne sehen, schauen wir noch gemeinsam einen Clip an.
Mehr als 3 Milliarden Menschen haben noch nie etwas von Jesus Christus gehört, hatten nie die Chance, eine Entscheidung für ihn zu treffen. Wir lieben Menschen, deshalb machen wir Jesus bekannt. Deshalb ist kein Weg zu weit. Deshalb lassen wir uns nicht von gesundheitlichen Einschränkungen, sengender Hitze, klirrender Kälte oder anderen Schwierigkeiten aufhalten. Die gute Nachricht muss dahin, wo sie hingehört, zu Menschen, die sie noch nie gehört haben. Ob gelegentlich per Hubschrauber oder häufiger und mühsamer über Stock und viele Steine mit dem Landcruiser. Sie lassen sich nicht aufhalten. Mit Unterstützung durch die Heli-Mission sind die Einsätze jedoch effektiver. So konnten wir am Anfang des Jahres innerhalb von 3 Tagen 8 Dörfer im Niemandsland besuchen. Was sonst tagelanges Reisen bedeutet hätte, brauchte nur wenige Stunden. Über 1000 Bewohner hörten die gute Nachricht und Hunderte trafen eine Entscheidung für Jesus. Unser einheimischer Pastor kümmert sich mit voller Hingabe um die Nacharbeit, betreut die neu entstehenden Gemeinden und bildet Leiter aus. Regelmäßig bricht ein Team in die Weiten Sibiriens auf. Viele Regionen sind nur im Winter über zugefrorene Flüsse erreichbar. Stecken bleiben bei bis zu minus 60 Grad kann den Tod bedeuten. Die Pastoren vor Ort sind meist ehemalige Junkies, die in diesen scheinbar gottverlassenen Regionen Gemeinden aufbauen. Sie nehmen große Opfer auf sich. Während eines großen Teils des Jahres sind sie völlig von der Außenwelt abgeschnitten, ohne telefonische Verbindung oder medizinischer Versorgung. Wir besuchen Dorf um Dorf, zwischen denen teils hunderte Kilometer unwegsamer Schneewüste liegen. Wir wollen, dass die unerreichten Völker in der Taiga bis hin zum Polarkreis von Jesus Christus hören, die Kraft Gottes, Befreiung aus Resignation und Alkoholsucht erleben und neues Leben erhalten. Solange es noch Menschen in irgendeinem Winkel dieser Erde gibt, die noch nie die gute Nachricht von Jesus Christus gehört haben, bleibt unser Auftrag bestehen.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch sein darf. Katha hat ja schon ein bisschen was über mich erzählt, vielleicht 2 Sachen noch ergänzend. Du hast gesagt, ich bin verheiratet, ich habe auch 2 erwachsene Töchter inzwischen und einen kleinen Hund. Und ich wohne hier in Worms, das heißt, es war heute für mich eigentlich so ein Heimspiel, zu euch zu fahren. Ich bin beim AVC als Referent unterwegs, das heißt, ich besuche die Gemeinden deutschlandweit, und da war das jetzt mal eine richtig kurze Strecke, hierher kommen zu dürfen. Das ist richtig gut. Zu meinem Alter, ich bin am 5. November letzten Jahres 29 geworden. Warum lacht ihr jetzt? Also jetzt wartet erstmal, also geistlich gesehen. Also ich habe mich vor 29 Jahren am 5. bekehrt. Sie hat schon gesagt, ich habe doch eine gewisse Lebensgeschichte, und vielleicht werde ich das ein bisschen mit einfließen lassen, aber ich wollte euch das einfach so mit schon mal mitteilen. Natürlich, rein physikalisch bin ich ein bisschen, so, ich bin jetzt so knapp über 40, also ich bin 58, also bin jetzt schon ein paar Tage auch dabei. Und was mich besonders bewegt, und eigentlich ist das, was ich heute euch mitgebracht habe, ist, ein Bibelvers, der das sehr schön beschreibt, was mich persönlich bewegt. Und dieser Bibelvers steht im 1. Korinther Kapitel 4, Vers 20. Und da heißt es, wir kennen den ja alle auswendig, vielleicht sagen wir ihn einfach mal gemeinsam auf, 1. Korinther 4, Vers 20. Das Reich Gottes besteht nicht in Wort, sondern in Kraft. Jetzt seid ihr wieder bei mir, ne? Kennt jeder von uns. Und ich finde diesen Vers so wichtig, ist mein aktueller Lieblingsbibelvers. Wir haben ja alle so unsere Lieblingslobpreislieder, Lieblingsverse. Es ändert sich auch manchmal, ist völlig in Ordnung, je nachdem, welchen Stand der Reife wir haben. Aber mir ist das so mega wichtig geworden, was für ein Vorrecht es ist, dass wir Jesus haben dürfen. Dass wir nicht alleine durchs Leben gehen müssen. Das wird vielleicht auch in diesen nächsten Minuten noch durchfließen, immer wieder. Ich bin so dankbar, dass ich zwar vielleicht dieselben Herausforderungen und Probleme habe wie die anderen Menschen auch, aber ich muss nicht alleine bewältigen. Ich habe einen starken Held an meiner Seite. Es ist ein großes Vorrecht. Natürlich ist es auch ein großes Vorrecht, was ich auch immer wieder dazu neige, es zu vergessen. Es ist ein großes Vorrecht, dass wir heute hier in Freiheit zusammenkommen dürfen. Dass wir nicht Angst haben müssen, dass irgendwelche Dschihadisten reinkommen. Es ist ein Vorrecht, dass wir Nahrung und Kleidung haben. Es ist ein Vorrecht, dass wir nicht Angst haben müssen, dass wir jetzt eine Bombe auf den Kopf kriegen. Also all diese Dinge sind ja leider gegenwärtig so präsent und dennoch verliert man es manchmal ein bisschen aus den Augen. Und deswegen ist, glaube ich, so ein Gottesdienst wie der heute Morgen auch gut, sich damit wieder einnorden zu lassen. Es geht aber nicht darum, ein schlechtes Gewissen zu haben oder es geht nicht darum, irgendwie zu sagen, ach, ist ja alles schrecklich und was mache ich jetzt damit? Und dann verfallen wir in Depression. Nein, wir haben einen starken Gott. Und der in uns ist, ist stärker als der in der Welt ist. Und das ist meine Botschaft für euch heute. Ich bin also schon beim Ende. Nein, das möchte ich euch jetzt natürlich noch ein bisschen versuchen, auch bildlich zu machen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Die Zeit ist unglaublich schnelllebig. Wir sind so in diesem, ich weiß nicht, kennt ihr noch dieses Kinderlied? Januar, Februar, März, April, die Jahresuhr steht niemals still. Das haben wir unseren Kindern vorgesungen. Kennt ihr das noch? Und das zeigt das so auf, wie die Zeit so rennt. Und jetzt sind wir gerade über Weihnachten gekommen. Jetzt steht schon wieder Ostern vor der Tür. Dann kommt Pfingsten und das geht, wenn man ein bisschen älter ist, so schnell irgendwie. Und manchmal frage ich mich, was ist davon jetzt eigentlich geblieben? Weihnachten, ich weiß nicht, wie es euch geht. Habt ihr ein schönes Weihnachtsgeschenk bekommen? Ich habe ein schönes gekriegt. Ich weiß nicht, ihr nicht? Dann tut ihr mir echt leid. Vielleicht habt ihr auch was bekommen, was ihr schon zum Schrottwichteln für nächstes Jahr weggelegt habt oder für dieses Jahr. Also, aber irgendwas vielleicht, aber was ist geblieben von Weihnachten? Mir ist eins wichtig geworden. Das ist so eigentlich so selbstverständlich, dass man gar nicht dran denkt, aber mir ist es so wichtig geworden. Ich sage mir das immer wieder, Heiliger Geist, komm und mach das groß in mir. Mir ist eins geblieben und das steht im 1. Johannes 3, Vers 8, da heißt es, Jesus ist gekommen, Weihnachten, Jesus ist gekommen, um die Werke des Satans zu zerstören. Was für eine starke Botschaft. Das ist das, was ich sage. Ich möchte von Weihnachten mich nicht erinnern, nur an die Krippe und an den Weihnachtsbaum und wie der dann angefangen hat, die ganzen Nadeln runterzulassen, wie mich das genervt hat, dass die überall zu finden sind, auch bis heute. Nein, ich will mich erinnern, dass Weihnachten der Punkt war, wo Jesus auf die Erde gekommen ist, um die Kraft des Feindes zu zerstören. Und diese Botschaft, dieser Satz, beinhaltet leider zwei Botschaften, nämlich eine gute und eine schlechte. Die gute ist, ja, haben wir schon gesagt, Jesus ist gekommen, um die Macht zu zerstören, aber die schlechte ist, es gibt also eine Macht, es gibt etwas, was um uns kämpft, es gibt etwas, was am Menschen rüttelt. Und das ist, wie die Bibel das hier beschreibt, der Teufel, der Satan. Und er versucht, alles das, was Gott Wunderbares getan hat, zu zerstören. Er versucht, Ehen zu zerstören, er versucht, Familien zu zerstören, er versucht, Menschen zu missbrauchen. Alles das, was wir auch in der Mission erleben, dass kleine Mädchen zwangsverheiratet werden, Menschen zwangskonvertiert werden und so weiter und so fort. Das ist so genau der Plan unseres Feindes. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist es, dass wir dagegen angehen dürfen. Und vielleicht ist eine der größten die größten Gefahren der Verführung, ihr wisst ja, Matthäus 24, Vers 4 geht los, diese Endzeitrede Jesu, und sie beginnt interessanterweise mit den Worten, pass auf, lass dich nicht verführen. Erinnert ihr euch? Wenn nicht, lest es mal zu Hause nach. Sehr starke Botschaft, Matthäus 24, Matthäus 25, lohnt sich mal wieder in einem Stück durchzulesen, wird euch etwas zu sagen haben. Und ich denke dann so, was meint so Jesus mit Verführung? Katha hat das schon erzählt, ich war als Kind oder als Jugendlicher hochkriminell, als Erwachsener hochkriminell, habe geklaut wie ein Rabe und vielleicht ganz kurz dazu gesagt, heute ist nicht mehr mein Problem. Also nicht, dass ihr jetzt irgendwie Sorgen habt oder so. Manchmal, wenn ich das erzähle, dann sehe ich, gucken die Leute, ist mein Geldbeutel noch da, Handy. Also es ist jetzt nicht mehr, aber es war in meinem Leben so gewesen. Und da ist erst viel später eine Veränderung reingekommen. Das werde ich also nachher noch ganz kurz vielleicht mit einfließen lassen. Aber das war ja auch der Plan damals, eben dieses Feindes, dass er mich davon abhalten wollte, dass ich heute bei euch sein darf und davon erzählen darf, wie großartig Jesus ist. Und deswegen bin ich auch so begeistert von Jesus, weil ich genau das eben erlebt habe, dass Gott die Kraft hat zu verändern. Wir haben Gott sei Dank keine tote Religion, die an der Ecke hängt, Kruzifix, danke lieber Gott, sondern wir haben Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir haben die Freude, wir dürfen miteinander unterwegs sein mit einem Gott, der uns nicht alleine gelassen hat. Und auch wenn wir wissen, es gibt einen Feind, der uns die Füße gerne stellen möchte und der gerne möchte, dass wir fallen, wir wissen, dass unser Gott stärker ist. Und das möchte ich euch heute weitergeben und möchte das mit ein paar Beispielen aus der Mission begründen, weil ich immer wieder denke, wenn man so hört, was an Not ist, kann es einen fast ein bisschen frustrieren. Und ich denke, es ist genau andersrum. Wir haben die Möglichkeit, dagegen anzugehen und das ist der Plan Gottes. Das alles, lasst mich ganz kurz in einen geistigen Impuls reinkommen, das alles ist aber ja auf Glauben aufgebaut. Das wissen wir. Wir sprechen immer davon, dass es Glaube ist, was wir haben. Und das ist mir so wichtig geworden. Ich habe mal gegoogelt, was sagt Wikipedia über Glauben. Da heißt es, unter Glaube versteht man ein Fürwahrhalten ohne methodische Begründung. So, jetzt wisst ihr das. Also unter Glaube versteht man ein Fürwahrhalten. Das heißt, ich halte es für wahr, dass es so ist, aber letztendlich ist es ja doch noch ein Glaube. Und jetzt kann man das theologisch auseinanderklamüsern, das hat euer Chef vielleicht schon gemacht. Glaube ist ja auch ein Geschenk und dann sagen wir dir, ja, aber was können wir dann eigentlich für den Glauben tun? Eigentlich ist es ja, und dann wird es aber spannend, weil ich festgestellt habe, ja, Gott ist aber sehr kreativ, weil er baut unseren Glauben durch Erfahrungen. Stimmt das? Wir dürfen Erfahrungen mit ihm machen. Das war auch vorhin schon in diesem prophetischen Wort hier. Wir dürfen Erfahrungen machen. Jetzt weiß ich nicht, wie es dir geht. Ich fahre ein relativ neues Auto. Das brauche ich auch, weil ich sehr viel unterwegs bin. Und mein Auto ist bis jetzt immer angesprungen. So ist mein Glaube. Das wird er morgen früh auch machen. Und deswegen gehe ich morgen so auf Kante los. Kennt ihr das? So genau geplant, so zack, jetzt auf die Minute. Ja? Und dann steige ich ein und fahre los. Ist alles gut. Wenn kein Stau ist, komme ich auch pünktlich an. Aber also das ist mein Glaube, der hat mir halt gelehrt, die Erfahrung hat mir gelehrt, es funktioniert. Wenn du denn mit dem Zug unterwegs bist. Also ich möchte da nicht weiter drauf eingehen, aber verstehst du, was ich meine? Dann hast du vielleicht eine andere Form von Erfahrungen und der Glaube wird dir dann vielleicht lehren, okay, plan ein bisschen mehr Zeit ein. Ja, also was ich damit sagen will, unser ganzer Glaube, alles, was uns beschäftigt, wir glauben, dass unsere Frau morgen auch noch nett zu uns ist, weil sie das vielleicht die letzten 25 Jahre war, aber in meinem Auto könnt ihr auch heute Nacht einen Marder beißen, der springt morgen früh nicht an. Ja, also es ist alles nicht gewährleistet so, dass es für uns eine reine Sicherheit ist, sondern es ist ein Glaube, diese Erfahrung. Wir wissen, dass wir aus der Erfahrung heraus Dinge lernen dürfen. Ich glaube, dass dasselbe sich darauf bezieht, zum Beispiel auf Gebet. Wir brauchen Erfahrungen im Gebet. Wir müssen die Erfahrung machen, dass Gott Gebet erhört, um den Mut haben, weiter zu beten. Wenn wir aber aus der Erfahrung heraus, dass wir denken, Gott erhört ja eh kein Gebet, nicht mehr beten, dann werden wir keine Erfahrung machen, dass Gott Gebet erhört. Das war ein langer Satz, ne? Ich weiß gar nicht jetzt, wie viele Kommas wären da jetzt drin gewesen. Aber das ist mir so wichtig geworden, wir brauchen Erfahrung. Ich wünsche mir, dass wir unsere Gemeinden nicht nur voll haben mit Menschen, die das Evangelium kennen, sondern die Erfahrungen gemacht haben mit Jesus. Und das ist das, was wir auch als Werk, als AVC tun. Wir wollen Menschen zu Erfahrungen führen. Ihr habt das gerade im Video schon gesehen. Wir haben gerade ein Team in Sibirien, die mit diesen Spezialfahrzeugen unterwegs sind. Und wir haben euch solche Hefte ausgelegt. Nehmt das doch bitte mit nach Hause. Schaut zu Hause nochmal rein. Auf Seite 7 seht ihr nochmal einen Bericht auch zu diesem Fahrzeug. Das ist für uns Männer super spannend. Das ist ein Dreiachser-Allradantrieb und noch ein Amphibienfahrzeug. Das heißt, das Ding, die fahren wirklich dann über gefrorene Bäche und wenn sie mal einbrechen würden, würde es nicht mal untergehen. Und ich habe Videos, wenn ihr nachher wollt am Stand, könnt ihr mal zu mir kommen, wie die wirklich Schritt für Schritt, Meter für Meter sich durch die Schneewände wühlen und fahren von Ortschaft zu Ortschaft, manchmal 200-300 Kilometer dazwischen, um Menschen zu erreichen für das Evangelium. Und wir haben inzwischen allein in Sibirien, das was ihr da gesehen habt, 160 Gemeinden gründen dürfen. Und 90% dieser Leiter und Pastoren sind ehemalige Kriminelle, Alkoholabhängige, Drogenabhängige. Jetzt dürfte Gott mal einen Applaus geben, weil sein Evangelium funktioniert. Das Reich Gottes besteht nicht in Wort, sondern in Kraft. Ja, Gott sucht uns, er möchte uns gebrauchen, aber er braucht uns eigentlich nicht, er möchte es nur. Er braucht doch unsere Gebete nicht, aber er liebt es, wenn wir beten. Ja, er möchte gerne, dass wir seine Hände, Arme, Füße, Beine sind. Er möchte gerne, dass wir vorwärts gehen und seine Dinge vorwärts treiben, dass wir diese guten Nachrichten, die wir haben, nämlich was wir mit Gott erlebt haben, dass wir das weitergeben. Es gibt einen Mann, den kennen die meisten von euch wahrscheinlich, der heißt William Booth. Habt ihr mal gehört von William Booth? Das ist der Gründer der Heilsarmee. 1878 habe ich mal gegoogelt, hat er die Heilsarmee gegründet. Und dieser Mann hat gesagt, das finde ich sehr, sehr stark, das ist einer meiner Lieblingssätze geworden. Er hat gesagt, I'm not waiting for a move of God. Also ich warte nicht auf eine Bewegung Gottes. I am a move of God. Ich bin die Bewegung Gottes. Und ich glaube, diese Sichtweise unterschiedlich, ja, nicht, wir haben das auch manchmal als Christen so dieses, ja, wir warten, es gibt ja sogar Lieder, es liegt Kraft im Warten auf Herrn. Ja, das ist so. Es gibt Situationen in meinem Leben, das werde ich euch erzählen, wo Gott wirklich sehr viel Geduld hatte. Manchmal für mein Empfinden zu viel. Ja, also wo wir auch mal Dinge aushalten müssen, wo wir warten müssen. Aber generell geht es darum, dass wir vorwärts gehen dürfen und dass Gott uns in Erfahrung reinführen möchte. Und da ist eine gewisse Gefahr, glaube ich, für uns, dass wir zum Beispiel eben durch diese Verführung, von der ich vorhin erzählt habe, ich glaube, eine der schlimmsten Verführungen, die wir unterliegen können, ist auch so dieses Denken, da können wir eh nichts ändern. Kennt ihr diesen Gedanken? Der erwischt mich immer wieder. Da kannst du eh nichts machen. Und das lähmt einen dann fast und macht dich aktionslos. Aber ich glaube, das ist nicht wahr. Weil mein Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, das ist doch ein kleines für ihn, meine kleinen Probleme im Leben zu lösen. Und wenn er dann mal sagt, das lasse ich dir jetzt mal, wie Paulus sagt, ich habe da, weiß ich, dies und jenes mit mir rumzuschleppen. Okay, dann ist es auch gut, weil wir wissen, Gott meint es immer gut. Unser Gott ist gut, alle Zeit. Ich finde das so begeistert und trotzdem sehe ich manchmal auch in diesem Bereich, wo wir unterwegs sind, in meinem eigenen Leben, wie eben diese Gefahr kommt, dass man so ein bisschen, ja, so meinen Gang runterschaltet, vielleicht so ein bisschen auch den Fokus auf manche Dinge verliert, vielleicht nicht mehr. Ich will euch mal erzählen, was William Booth gesagt hat, vor 250 Jahren. Er sagt, ich bin der Überzeugung, dass die größten Gefahren, die dem kommenden Jahrhundert bevorstehen, folgende sind. Eine Religion ohne den Heiligen Geist, eine Christenheit ohne Christus, eine Vergebung ohne Buße, interessant, ne? Eine Erlösung ohne Wiedergeburt und eine Politik ohne Gott und ein Himmel ohne Hölle. Und Paulus hat es schon so schön geschrieben, 2. Timotheus 4, Vers 3, denn es wird eine Zeit kommen, in der die Menschen von der gesunden Lehre nichts mehr wissen wollen und sie werden sich nach ihrem eigenen Geschmack Lehrer aussuchen, die ihnen nach dem Mund reden. Und ehrlich gesagt, wir sind ja so schön unter uns, wir sind ja alles Freunde, wir können offen miteinander reden. Wenn ich durch Gemeinden reise und durch die Gegend so, dann habe ich manchmal den Eindruck, das ist schon in Erfüllung. Dass viele Christen doch so ein bisschen gucken, was passt mir vom Evangelium, was eher nicht so. Und gerade Mission ist so ein Thema und da möchte ich euch jetzt mal mit reinnehmen. Gerade Mission ist so ein Thema, nein, halt, ich habe euch versprochen, ich erzähle noch was aus meinem Leben, das mache ich vor. Mission ist so ein Thema, wo, naja, das ist schon, da muss man vielleicht auch mal eine Geldbeutel aufmachen oder vielleicht muss man doch mal irgendwie dafür beten und das ist manchmal echt schwer. Also ich weiß nicht, wie es euch geht mit Beten, ich glaube, die Katha ist ja eine totale Gebetsfrau. Ja, also ich erlebe sie immer wieder auf unseren Distrikttreffen, ich habe so viel Segen durch sie erfahren, seid so froh, dass ihr solche Leute bei euch hier habt, also es ist wirklich für mich ein, ja. Also ich liebe es, zu den Distrikttreffen zu gehen, weil jedes Mal wir dann ein schönes Frühstück haben, dann haben wir einen Input, dann haben wir eine Segnungszeit und diese Segnungszeit hat mir so viel schon reingesprochen, es ist so ein Vorrecht, mit Jesus unterwegs sein zu dürfen. Ich möchte nochmal anknüpfen, auch um mein Zeugnis ganz kurz einzubauen. Es gibt für mich eine Geschichte in der Bibel, die auch in diesen Bereich reingeht, diese Erfahrungen machen und vielleicht auch dieses mal zugeben, dass wir nicht alles verstehen, vielleicht auch zugeben, dass wir mit manchen Dingen nicht so richtig vorwärts kommen. Ich wollte gerade sagen, Gebet ist etwas, was ich unheimlich schwer finde. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, so in einem Lobpreisgottesdienst oder in so einer Gruppe, da fließt das, da ist es, aber wenn ich so alleine meine Andacht mache, ist es oft so richtig schwer. Und dann fange ich das an und dann versucht der Feind mir, ach, du musst Auto noch tanken und denk dran, du musst noch das erledigen. Dann sage ich wieder, Heiliger Geist, bitte komm, schenk mir Konzentration. Und wenn du dann so reinkommst in diese Ruhe, in dieses wirkliche Gebet, vielleicht ich empfehle auch einen Gebetszettel zu haben, dass man so chronologisch einfach Dinge durchbetet, die einem Gott aufs Herz gelegt hat, und dann merkst du auf einmal, fließt es. Aber das ist immer ein Kampf. Ich muss immer wieder da reinkämpfen. Geht euch das auch so? Gibt es irgendjemanden, dem es auch so geht? Dann fühle ich mich gleich viel wohler. Ja? Weil das ist wirklich schwer und dennoch ist da drin die Kraft, dass wir das tun und auch mal zugeben zu können, nicht alles zu verstehen und nicht alles erklären zu können, was ich ja vorhin schon gesagt habe. Diese Geschichte, ihr kennt alle die Geschichte von diesem Blinden, der geheilt wurde und wo dann die Riesendiskussion losging, das kann ja gar nicht sein, dass er geheilt wurde, vielleicht ist es sein Zwillingsbruder. Und kennt ihr das? Lest mal nach Johannes 9. Ganzes Kapitel war Gott die Geschichte so wichtig, dass er ein ganzes Kapitel dafür gegeben hat. Und dann geht es los, wie sie versuchen, dann auch über Gesetzlichkeiten, ja, aber der geheilt hat, der Jesus kann ja gar kein Heiler sein, weil der hat ja am Sabbat da auf den Boden gespuckt, das darf man ja gleich gar nicht und was weiß ich, ja. Und was er gemacht hat, ist, das passt so, das gefällt mir so, ich bin auch gerne mal so ein bisschen frech. Und die Antwort, die er dann gegeben hat, war, ich weiß nicht, wer dieser Jesus ist. Und er wusste es auch wirklich nicht, lest die Geschichte nach, er hat ja erst hinterher Jesus persönlich kennengelernt. Wahrscheinlich hat er vorher nur irgendeinen Spucken auf den Boden gehört, auf einmal gemerkt, schmiert ihm einer am Gesicht rum und sagt, jetzt geh dich mal waschen. Also so ungefähr muss es gewesen sein. Und hinterher hat er erst erfahren, aber er sagt dann, ich weiß nicht, wer der ist, aber eins weiß ich war blind und jetzt sehe ich. Und diese Geschichte ist eigentlich, jetzt kommt ihr ins Spiel, du könntest jetzt mal deinem Nachbar antuppen und sagen, hey, jetzt meint er dich, weil diese Geschichte erzählt unser Leben. Du hast etwas mit Gott erlebt und du erzählst es an Menschen, die sagen, ach komm, hör doch auf. Du sagst, ich habe Gebetserhörung, ach komm, Zufall. Du sagst, hey, ich kenne jemanden, der ist von Drogen abhängig, frei geworden durch Gebet. Ach komm, gibt es auch andere auch. Kennt ihr das? Und dann sind wir manchmal frustriert und lassen uns runterholen und denken wieder, ja, vielleicht hat er doch recht, vielleicht ist es ja doch... Nein, hey, lasst euch davon nicht abhalten, dass der Feind, der versucht uns diese wunderbaren Erfahrungen mit Gott, die wir gemacht haben, zu rauben und wir lassen das nicht zu durch eine Entscheidung, indem wir sagen, und dennoch, Jesus, glaube ich an dich. Wir haben auch die Situation in Indien, ich habe gerade ein Video gesehen, wie sie die Christen verprügeln und verjagen und durch die Straße treiben und sie kommen wieder zusammen in einer Gruppe und singen laut Lieder und sagen und sprechen, wir lassen uns nicht abhalten von Jesus. Das heißt, diese feste Überzeugung, dieses tiefe Bewusstsein Jesus in mir und das kam bei mir auch durch meine eigene Geschichte, glaube ich, überhaupt erst so, weil ich bin Kind gläubiger Eltern, ich bin fromm aufgewachsen, ich habe gewusst, wer ist der Onkel Abraham und der Papa Noah und der liebe Heiland und seine 7 Schäflein und was man sich so merkt aus der Kinderstunde. Aber ich hatte keine persönliche Beziehung zu Jesus. Ich habe das alles erfahren, ich habe auch und auch das, ich hoffe, ich kriege jetzt nicht Ärger, aber auch das muss ich dazu sagen, ich habe ja auch als Kind, gläubige Eltern, Pastorenkind gesehen, dass auch in der Gemeinde nicht immer alles Gold ist, was glänzt. Dass auch Menschen enttäuschen können und so weiter, dass Fehler passieren können. Und das hat mich ja auch alles mitgeprägt. Ich habe gesehen, dass meine Eltern etwas vorleben, aber es war nicht mein Leben. Und ich bin dazu dann, als ich ein kleiner Junge war, ich weiß nicht, vielleicht als ich in die Pubertät reinkam, bin ich plötzlich sehr dick geworden, habe mich verändert, ich bin dann auch abgelehnt worden, heute redet man von Mobbing, das Wort gab es damals noch nicht, habe sehr viel Ablehnung erfahren, habe darunter sehr gelitten, habe dann festgestellt, wenn du ein bisschen Geld in der Tasche hast, sieht das alles ganz anders aus. Also wenn du einladen kannst, wenn du ausgeben kannst, wenn du einen dicken Maxen spielen kannst, dann hast du auch Leute um dich herum. Ja? Und das ist so passiert, dass da ein Lebensstil bei mir draus geworden ist. So habe ich manchmal in der Zeit, wo mein Vater vorne gepredigt hat, draußen wirklich durch Jacken gewühlt und geklaut, was ich finden konnte. Habe mir in der Zeit sehr viel Gelder geliehen, ohne das Vorhaben, sie zurückzugeben. Und habe mich an vielen Dingen bedient und es ist ein Lebensstil draus geworden, weil für mich war nur noch wichtig, ich brauchte dieses Geld und damit konnte ich meine Komplexe und meine Situation übertünchen. Und irgendwann ist es dann gekippt, dass ich dachte, okay, ich habe es geschafft, bin mit 18 nach Berlin Autohändler geworden, mit 25 hatte ich menschlich gesehen Karriere gemacht. Habe einen großen Gebrauchtwagenhandel gehabt, wirklich viel, viel Umlaufmittel an Geld in der Hand gehabt, Porsche gefahren, Nachbar am Kudamm noch gehabt, Penthouse-Wohnung. Ich habe gedacht, ich bin der König von Berlin. Bin nur zusammengehangen mit solchen Türstehern, Zuhältern, das war so mein Milieu und war so richtig und habe gedacht, wow, ich habe es geschafft. Und wenn ich mit meinem Porsche neben dem Kleinwagen meines Pastorvater geparkt habe, hatte ich immer richtig gute Gefühle. Weil ich dachte, schau mal, ich habe es doch geschafft. Ich habe doch, weißt du, ihr wisst doch, wie das ist. Gerade ihr Eltern wisst doch, wie das war. Immer hat man Gäste eingeladen, immer hat man für andere gesorgt. Immer. Und ich dachte, jetzt kümmere ich mich mal nur um mich. Und mir geht's jetzt gut. Und endlich bin ich wer. Ich hatte nur eins vergessen, dass Gott mich nicht vergessen hat. Galater 4, Vers 4, auch wieder Weihnachtsgeschichte, redet genau darüber, als die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Ich habe das vorhin schon kurz gesagt. Gott hat seine Zeitpunkte, manchmal ganz anders, als wir uns das vorstellen. Kann euch sagen, ich habe dem lieben Gott auch schon sehr gute Vorschläge gemacht. Meistens hat er es anders gemacht, aber immer besser. Und meine Eltern und meine Verwandtschaft und mein Background an dieser Stelle, ein großes Dankeschön an euch Eltern, an euch Großeltern, die ihr eure Kinder und Enkelkinder schon durchbetet, bevor sie auch nur geboren wurden. Was für ein Segen da drauf liegt, was für ein Vorrecht. Ich habe das ja damals nicht so empfunden. Ich fand es total doof, als Kindler, darfst nicht zu Fasching, darfst dies nicht, darfst den. Sonntags darfst du mitgehen müssen zum Gottesdienst. Also das war ja viel Druck drin. Und jedenfalls in dieser Zeit, dann hat Gott angefangen, also auch in mein Leben reinzuwirken und hat mich nicht gefragt, ob ich das möchte und hat auch nicht gefragt, wie ich es denn gerne hätte. Er hat angefangen, in mein Leben reinzusprechen, indem er Schwierigkeiten zugelassen hat. Und diese ganzen Geschäfte, alles, was ich mir aufgebaut hatte, ging immer mehr in den Bach runter. Und ich wurde immer mehr verstrickt in allen möglichen kriminellen Dingen, weil ich immer versucht habe, das dann doch die Seifenblase am Laufen zu halten und nicht zum Platzen zu bringen. Und bin immer mehr Sachen, ich habe wirklich in meinem Leben Dinge getan, für die ich mich heute schäme. Ich möchte das nicht alles so erzählen, das ist, glaube ich, auch nicht notwendig. Ich kann nicht sagen, ich bin fast einmal quer durch Strafgesetz, ich habe viele Dinge getan, aber nicht mehr, weil es dann noch spannend oder lustig war, sondern immer auf der Jagd. Ich muss irgendwie an Geld rankommen. Ich habe mir dann auch Geld geliehen von Leuten, wo man das lieber nicht macht. Und ich habe mit 28 mein Leben so an die Wand gefahren gehabt, dass ich keine Chance mehr sah, mein Leben nochmal in Ordnung zu bringen. Ich war massiv verschuldet. Ich habe den falschen Leuten Geld geschuldet und bin in Berlin. Ich weiß, ein Händlerkollege von mir, der hatte auch Schulden bei den falschen Leuten. Den haben sie damals mit einer Schippe in der Hand im Wald gezwungen, ein Loch zu buddeln und haben dann gesagt, jetzt hast du so und so lange Zeit, das Geld aufzutreiben, sonst liegst du und deine Familie hier. Und das ist gang und gäbe, das ist auch heute noch so. Das kriegt man jetzt vielleicht hier im friedlichen Landau nicht so mit, aber das ist in anderen Städten leider Realität. Lass dich nicht mit den falschen Leuten ein. Und es ist so, dass ich das noch nicht meine Situation war, aber ich wusste, es wird sie werden. Und ich habe davor so Angst gehabt. Ich bin jetzt auch kein Schläger und keiner, der sich da im Knast dann durchprügelt halt und irgendwie. Und ich habe gewusst, wenn ich in den Knast komme, das wird mir nicht gut bekommen. Ich habe gewusst, wenn die Leute ihr Geld haben wollen, das wird mir nicht gut bekommen. Ich habe mich dann entschieden, relativ kurzfristig mir mein Leben zu nehmen, weil ich gedacht habe, das ist die einzigste Möglichkeit, die Konsequenz für mein Leben nicht bezahlen zu müssen. Ich habe mir dann in einer Nacht fast 2 Gramm Heroin gedrückt, weil ich sterben wollte. Ich hatte mit Drogen eigentlich nichts zu tun, aber ich wusste, Heroin ist Narkotikum, du schläfst ein, wachst nicht mehr auf. Das war für mich so der Königsweg, keine Schmerzen, keine traumatischen Erlebnisse, einfach nicht mehr da sein. Und dann halt so reinkarnationsmäßig irgendwo ab in die Kuh nach Mecklenburg-Vorpommern. Wenn du eine gute Kuh bist, kannst du wieder ein Mensch werden. Ist ja so ein bisschen der Gedanke der Reinkarnation. Aber ich wollte einfach raus aus diesem Druck, habe das gemacht, bin nächsten Tag wieder aufgewacht, habe nicht verstanden, wie das sein kann, dass ich wieder da bin, oder dass ich noch da bin und war total, bin eingeschlafen, aufgewacht und war total durch den Wind. Und dann auf einmal kommt der Anruf meiner Mutter und meine Mutter sagt, Markus, was ist los bei dir? Und ich sage, nix. Ich meine, ich werde ihr jetzt nicht am Telefon erzählen, ihr Sohn hat gerade einen Suizidversuch gehabt, das versteht ihr ja. Also habe ich das erstmal versucht zu verbergen, sagt sie, nein Markus, irgendwas stimmt bei dir nicht. Und ihr wisst ja, Mütter können ja hartnäckig sein, ich will nicht sagen nerven, ich sage mal hartnäckig sein. Und dann ist sie dran geblieben. Und dann sage ich, Mutter, was meinst du denn? Hat sie gesagt, diesen einen Satz, Markus, ich habe letzte Nacht so für dich beten müssen, bei dir stimmt irgendwas nicht. Und als ich das gehört habe, kam das für mich wie so ein Stich in mein Herz. Das heißt nicht, dass ich zu dem Zeitpunkt wusste, wer Jesus ist. Das heißt nicht, dass ich verstanden habe, was das Evangelium ist. Ich habe nur verstanden, da ist mehr, als ich begreife, als ich anfassen kann, als ich verstehen kann. Und dieses Mehr hat jetzt nicht zugelassen, dass ich da bin durch das Gebet meiner Mutter. Und das hat mich durchtrieben. Ich bin dann zu den Eltern gefahren, noch den nächsten Abend. Und da gibt es viele Umstände, die zwischen mich noch abhalten wollten. Aber ich habe nicht die Zeit, darauf einzugehen. Ich habe dann Gespräch gesucht mit meinen Eltern. Und dann habe ich rausgefunden, dass genau in der Zeit, genau in der Stunde, wo ich meinen Suizidversuch hatte, ist meine Mutter wach geworden. Und hat um meine Seele gekämpft, weil sie gespürt hat, mein Sohn ist auf dem direktesten Weg, seine Ewigkeit mit Gott zu verspielen. Wir nennen das Hölle. seine Ewigkeit zu verspielen. Und sie hat noch nicht mal meinen Vater geweckt, sondern sie hat durchgekämpft. Ich glaube, das ist Gebet meiner Mutter, die heute leider nicht mehr lebt. Deswegen gebe ich euch einen Rat, wenn ihr noch Mütter habt, besucht sie, solange das geht. Ich meine das ernst. Ich vermisse meine Mutter heute. Aber dieses Gebet meiner Mutter, glaube ich, ist dafür verantwortlich, dass ich heute hier sein darf. Und wisst ihr, warum das alles so ist? Weil das Reich Gottes besteht nicht in Wort, sondern in Kraft. Gebt Gott mal einen Applaus. Und wisst ihr, den nächsten Tag nach meiner Bekehrung, mein Vater hat zu mir gesagt, Markus, lass doch mal los. Ich habe gesagt, das hilft mir doch alles nichts. Aber klar, wenn es für Gott wirklich gibt. Und er sagt, hey Markus, lass doch mal los, was du denkst, wie Gott ist. Lass doch mal los, wie du denkst, dass das Evangelium funktioniert. Sondern erlaub doch Jesus mal, dass er dir selber zeigt, was er kann. Und er kann dein Leben wieder aufräumen. Er kann das wieder in Ordnung bringen. Und ich habe das nicht verstanden. Ich habe dann aber auf meinen Knien gebetet und habe gesagt, Herr, wenn das wirklich stimmt, dann weiß ich jetzt nichts über dich und ich brauche auch nicht die Pfingstjubel auswendig können, ihr Älteren kennt das noch, sondern ich brauche Veränderung in meinem Leben. Und wenn du in der Lage bist, mein Leben zu verändern, dann lade ich dich ein in mein Leben. Und genau das habe ich erlebt. Und ich habe an dem Abend noch keine, auch das möchte ich einfließen lassen, habe an dem Abend keine großen Gefühle gehabt, was weiß ich, hatte die Entscheidung getroffen für Jesus. Aber dann bin ich nach Hause gegangen, habe überlegt, hey, wenn du Jesus einlädst in dein Leben und du hast so viele Baustellen, wo du selber nicht regeln kannst, dann brauchst du dafür Jesus. Aber das, was du vielleicht selber tun kannst, um Jesus einzuladen in eine saubere Wohnung, da fang doch schon mal mit an und habe in der ersten Nacht eine ganze Mülltonne voll Sachen aus meiner Wohnung rausgeräumt. Pornografie, okkulte Musik, Bücher, den ganzen Dreck, alles, was damals drin war. Ich sage, Jesus, wenn ich dich einlade, dann möchte ich wenigstens das, was ich tun kann, vorbereiten. Und dann musst du kommen durch deinen Heiligen Geist den Rest tun. Ich erlebe das sehr oft. Ich war gerade vor 2 Tagen in einer Jugendgruppe, habe da gepredigt und habe genau das angesprochen. Hey, wenn du dein Leben nicht aufräumst mit dem, was du selber tun kannst, wenn du nicht das rausschmeißt, was du Jesus nicht drin haben willst, brauchst du dich nicht wundern, wenn du nicht vorwärts kommst. Und die Hälfte dieser Jugendlichen kam nach vorne und haben für sich beten lassen. So, wir leben in einem Evangelium, was Kraft hat. Gott möchte Leben verändern und er hat den richtigen Plan für uns. Was für ein Vorrecht, als ich mich bekehrt habe. Einen Tag später kam ein goldener Engel mit einem Riesenkoffer voller Geldscheine und hat gesagt, so nimm den hin, mein Sohn, du bist ja jetzt fromm, zahl deine Schulden. Nein, natürlich nicht. Ich habe jahrelang mein Leben aufräumen müssen. Ich habe Dinge abarbeiten müssen. Ich habe über lange Zeit wirklich, aber ich hatte einen starken Held an meiner Seite. Ich bin damals auf der Flucht von meinem alten Leben, weil ich den nächsten Tag nicht mehr überlebt hätte, nach Berlin gekommen, von Berlin nach zum AVC gekommen, mit einem Koffer voll Klamotten. Und hatte eigentlich den Plan vom AVC dann weiter nach Rumänien, Russland irgendwie, dass man mich nicht findet und bin dann 10 Jahre beim AVC hängen geblieben, vor praktisch 20 Jahre rückwärts. 10 Jahre da gearbeitet, habe vom Porsche ins Hilfsgüterlager, ihr erinnert euch noch, Kleidersammelstellen und sowas, da habe ich die Kartons gepackt, die Sachen abgeholt, mit LKW rumgefahren und weiß, es war für mich wie so etwas, ich kann etwas aufräumen, ich kann etwas anpacken. Ich war der Erste nach 50, damals waren es keine 50 Jahre, waren es 25 Jahre AVC, der das ganze Hilfsgüterlager mal von einer Ecke bis zur anderen komplett aufgeräumt hat. Hat nie einer gemacht. Die haben alle gestaunt, aber für mich war es, ich kann mal was aufräumen. Und ich habe praktisch gesehen, wie Dinge sich verändern, wenn ich sie anpacke. Und das war für mich eine so wichtige Botschaft für mein Leben. Und ich habe dann erlebt, wie Gott mein Leben aufgeräumt hat, wie ich vor Gericht stand, wie Gott Gnade geschenkt hat. Ich hätte normalerweise in Haft gehen müssen, ohne Frage. Ich habe dann, als ich abgehauen bin aus Berlin, eine Selbstanzeige gemacht, um alles aufzuräumen, was ich noch auf mir hatte. Und ich musste das einfach tun. Und ich habe dann gedacht, okay, jetzt kommst du aber nicht drum rum und stehe dann vor Gericht. Und das Gericht sagt, also die Sache ist ganz klar, wegen Geringerem schicken wir Leute direkt von hier in Haft, aber bei ihnen wissen wir nicht, was wir tun sollen und ziehen sich zurück in die Beratung, kommen raus und sagen, Herr, wir haben für Sie wie einen Lottotreffer. Sie kriegen nochmal Bewährung. Und ich habe mich nicht zu Ende gefreut. Da hat der Staatsanwalt schon Berufung eingelegt gehabt. Ich sage, ja, ist ja alles schön gut, tolle Story da, was Sie da erzählen. Ich hatte dann Zeugnisse vorgelegt vom AVC, ich habe schon Jugendarbeit angefangen, ich konnte nachweisen, dass ich halt das altes Umfeld verlassen habe, dass schon eine Änderung da war, dass Mentoren gesagt haben, hey, wir sehen eine Veränderung, alles das nennt sich dann positive Sozialprognose. Das hat mir natürlich geholfen. Aber der Staatsanwalt sagt, ja, alles schöne Story, aber das kann ja nicht sein, andere gehen und du nicht. Und ich mache es kurz, das Landgericht verwirft diese Berufung. Ich habe tatsächlich dann knapp 2 Jahre auf 5 Jahre Bewährung bekommen. Meine einzige Bewährungsauflage war, jetzt haltet euch fest, ich habe die Auflage gehabt, ich durfte meinen Arbeitgeber nicht wechseln ohne richterliche Genehmigung. Das war das Einzige. Sie haben gesagt, das tut ihm gut da, wer auch immer AVC ist, aber da ist was Gutes. Und so bin ich damals geblieben, habe erlebt, wie Gott mein Leben aufgeräumt, wie er mir nochmal Ehe geschenkt hat, wie ich zwei Töchter großziehen durfte und wie ich heute hier stehe und sage, mein Erlöser lebt. Mein Evangelium von Jesus funktioniert. Und das ist genau dasselbe, was wir in der Mission erleben. Wir wollen Menschen davon erzählen, dass es Hoffnung gibt für sie. Und wie ich schon vorhin erzählt hatte, vielleicht ganz kurz, wir haben die Weltbevölkerung, 70-75% der Weltbevölkerung lebt in Not. Ein Drittel der Weltbevölkerung hat keinen Zugang zu regelmäßig frischem Wasser. Das sind alles Zahlen, die kann man sich gar nicht vorstellen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und dann denke ich manchmal, Mensch, was kannst du denn dagegen tun? Und da könnte ich euch noch sehr viel erzählen, deswegen möchte, weil ich die Zeit dafür nicht habe, aber wie wir erleben, wie Gott Dinge verändert, möchte ich euch einladen, wenn ihr Zeit habt, nächsten Mittwoch, wir haben in Karlsruhe so einen Missionsgebetsabend mit in der Alive Church für die Region, vielleicht hat jemand von euch Zeit, kommt, guckt an, wir werden Videos angucken, wir werden zusammen beten, ich werde euch Berichte geben können, was Gott Wunderbares tut, ist ja nicht so wahnsinnig weit von hier, weil wir erleben, dass Gott eingreifen kann. Ich gebe euch nur ein kleines Beispiel. Der Grund, warum die Weltbevölkerung so in Not ist, hat nur einen einzigen Grund, nämlich, dass es, weil das Kapital falsch verteilt ist. Stimmt das? So, jetzt wissen wir, und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber jetzt habe ich das vor kurzem gelesen, dass Elon Musk, kennt ihr diesen Mann? Der hat im letzten Jahr durch falsche Geschäfte 185 Milliarden Dollar verbrannt. Jetzt stellt euch doch mal vor, wenn wir davon nur einen Bruchteil hätten, Katha, was könnten wir alles bewegen? Jetzt ist meine Frage, und jetzt pass auf, ich meine das ernst. Hast du schon mal für Elon Musk gebetet? Hast du schon mal gebetet für Bill Gates? Hast du schon mal gebetet für die Audi-Familie, die reichste Familie von Deutschland, Milliardäre? Und das kommt, dass wir denken, naja, das macht ja eh keinen Sinn. Doch, wenn die Menschen Jesus kennenlernen, dann haben wir unseren Missionsauftrag erfüllt und sie würden Finanzen freisetzen, die die Welt verändern können. Lasst uns nicht aufhören zu beten. Lasst uns diese Leute auf die Gebetszettel nehmen. Lasst uns beten für Menschen in Wirtschaft und Einfluss. Das ist auch, was Paulus zu Timotheus sagt. Vor allem aber ermahne ich euch zu beten. Was diskutieren wir heute über Regierung, über Corona, streiten uns, was weiß ich. Und Jesus sagt, hey, bete doch. Ich habe doch die Macht und die Kraft, Dinge zu verändern. Und mir ist es aufgefallen, nein, ich habe für den nie gebetet. Da habe ich gedacht, ja, das sollte ich vielleicht mal tun. Weil ich will doch auch, dass er errettet wird. Wir sind doch hier zusammen und sagen, hey, was für ein Vorrecht, errettet zu sein, dann sollen die anderen doch auch errettet sein. Warum denken wir denn dann nicht an Trump oder warum denken wir nicht an Putin, warum denken wir nicht an solche Leute? Lasst uns für diese Menschen beten und lasst uns gewiss sein, dass wir in Autorität beten, weil der, der in uns ist, hat die Welt überwunden. Und er ist die Kraft und die Autorität. Und so wie ich sage, das ist jetzt nur ein Beispiel, ich glaube, dass wir uns nicht abhalten lassen sollen durch diese Situation, dass wir feststellen, da kannst du ja eigentlich nichts ändern. Doch, wir können vielleicht nichts ändern. Aber das Letzte, was uns bleibt, ich war gerade vor zwei Tagen bei einer Seniorengruppe. Ältere Leute, ich habe ihnen gesagt, hey, bitte, bitte, ihr lieben Väter und Mütter in Christi, denkt nicht, dass ihr nichts mehr tun könnt. Und wenn ihr auch nicht mehr gut laufen könnt und wenn ihr auch nicht mehr in der Lage seid, einen Kuchen zu backen, aber beten könnt ihr immer. Betet für die Jugend, betet für die Gemeinde, betet für die Teams, betet für die, die rausgehen, Missionseinsätze machen. Betet, 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 weil das ist die Waffe, die Gott uns gegeben hat, die Finsternis durchbrechen kann. Es ist so ein Vorrecht, beten zu dürfen. Ich möchte euch mit reinnehmen, noch zum Abschluss, eine Geschichte, die mich sehr bewegt. Ich habe am Anfang gesagt, wir haben so diesen Spagat zwischen der guten Botschaft, aber wir wissen eben auch, wir haben einen Feind, der Dinge kaputt machen möchte. Ich möchte euch mal mit eins dieser 67 Länder, in der der AVC arbeitet, ganz kurz reinnehmen, und zwar ist es Äthiopien. Äthiopien hat in den 1960er Jahren, gab es eine kleine Gruppe von Studenten, die im Heiligen Geist erfüllt wurden, die gespürt haben, hey, da ist mehr, da gibt es Leben. Und gerade in diesen Ländern ist ja oft das ganze Okkulte, diese Tradition, diese meistens sind die Naturreligionen ja darauf aufgebaut, dass sie irgendwie Angst haben, dass sie was gegen Flüche tun und deswegen alle möglichen Prozeduren machen, um irgendwie die Geister zu beruhigen oder die Geister zu beruhigen, ja genau. Aber auch da hat Gott mächtig angefangen reinzuwirken. Und in 1980er Jahren ist eine Bewegung entstanden, ein Pfingstbund, die hatten damals schon 30.000 Mitglieder. Da wären wir mal froh gewesen in Deutschland, ne? Oder? Wenn der BFP 30.000 Mitglieder hätte, das wäre schon mal cool. Jetzt heute hat dieser Bund 10 Millionen Mitglieder und 3.500 Gemeinden, allein im Land Äthiopien. Das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Und gleichzeitig haben wir da die schlimmsten Kulte und Bräuche, die dir vorstellen kannst. Ihr habt in diesem westafrikanischen Bereich noch diese Frauenbeschneidung. Ihr habt diese, und da habe ich euch jetzt was mitgebracht, weil ich bitte, dass wir darüber auch noch mal beten. Wir haben etwa noch immer etwas über 7.400 sind es, glaube ich, unerreichte Volksstämme. Das, worüber ihr jetzt hören werdet, ist eins dieser Volksstämme, die immer noch Kinder töten. Und zwar heißen in diesem Land diese Kinder dann Minji. Minji heißt übersetzt verflucht. Und das ist so perfide. Die Gründe, warum Kinder als Mingi gelten, sind sowas von verrückt. Zum Beispiel, wenn eine Familie als erstes Kind einen Jungen bekommt, dann ist der Junge Minji und muss getötet werden. Weil sie der Meinung sind, dass ein Fluch ist, wenn man zuerst einen Jungen bekommt. Das verstehen wir doch gar nicht, oder? Also wenn jetzt einer sagt, Albinos, sie haben Angst davor, dann kann man das vielleicht doch irgendwie erklären, sagen, ja, der ist halt anders, aber das kannst du doch gar nicht verstehen. Und wenn, das wusste ich gar nicht, dass ihr Mütter wisst, dass das bei den Kindern in der Regel die Zähne erst unten durchbrechen bei Babys. Ich wusste das nicht, aber das scheint so zu sein. Und wenn bei einem Minji die Zähne zu oben im Oberkiefer zuerst durchbrechen, also bei einem Kind, dann gilt es als Minji muss getötet werden. Verstehst du nicht? Wenn eine Frau schwanger wird, währenddem sie das vorherige Kind noch stillt, müssen beide Kinder getötet werden, sind beide Minjis. Das kannst du nicht nachvollziehen. Fürchterliche Kulte, wo teilweise die Ältesten, Dorfältesten nicht mal selber wissen, wo das herkommt, über Generationen überliefert, aber sie haben Angst, das zu durchbrechen, weil sie dann denken, es kommt schreckliches Unheil über sie. Und da möchte ich euch ein Video mal dazu zeigen, weil wir da als AVC auch arbeiten.
Im Südwesten Äthiopiens leben einige der traditionellsten animistischen Volksgruppen des Kontinents. Zu diesen gehören unter anderem die Surma, Kara und Bena Tsemai. So unterschiedlich diese Stämme auch sind, eines haben sie gemeinsam. Sie töten Minji-Kinder. Minji bedeutet Fluch. Die Gründe dafür, warum ein Kind als Minji gilt, sind vielfältig und bizarr. Wird zum Beispiel ein Junge als erstes Kind einer Familie geboren, ist er Minji. Bricht der erste Zahn im Oberkiefer durch, ist das Kind Minji. Wird eine Frau schwanger, während sie noch stillt, so sind sowohl das gestillte als auch das neugeborene Kind Minji.
Sie ist meine Enkelin. Weil sie außerehelich geboren wurde, gilt sie als Minji. Als die Dorfbewohner versuchten, sie zu töten, floh die Mutter und gab mir das Kind. Der Stamm versuchte, ihn zu töten, weil die Rituale im Zusammenhang mit der Menstruation der Mutter noch nicht abgeschlossen waren, als sie schwanger wurde. Die Mutter floh und brachte ihn zu mir. Wäre er jetzt in einem anderen Gebiet, würde er sofort getötet werden.
Die Stämme glauben, dass es zu einer Katastrophe kommt, wenn ein Minji-Kind nicht getötet wird. So sind nicht nur die Eltern und die Familie, sondern letztlich alle Stammesangehörigen dafür verantwortlich, dass es nicht am Leben bleibt. Hunderte von Kindern finden so jedes Jahr den Tod. Wir unterstützen unsere Partner, die sich im direkten Kontakt mit den betroffenen Stämmen sowie bei Treffen mit Beamten der Region gegen die Tötung der Minji-Kinder einsetzen. Erste Erfolge sind zu sehen. In jüngerer Zeit erlauben einige Stammesälteste, Minji-Kinder aus ihren Dörfern wegzugeben, wenn sie anderswo Aufnahme finden. In unserem Patenschaftsprojekt in Kiyafa haben wir bereits 73 Minji-Kinder aufgenommen. Kinder, die zum Tode verurteilt waren, jetzt aber leben dürfen.
And you are happy?
Yes.
Unser Feind ist gekommen, um zu rauben und zu morden, durcheinander zu bringen. Und mein Jesus, und ich glaube, du hast denselben, ist gekommen, um Leben zu bringen in Fülle und Genüge. Unser Feind ist gekommen, um als Lügner, als Durcheinanderbringer, was beschreibt denn die Bibel alles? Und mein Jesus und du hast denselben, ist gekommen, um die Macht der Finsternis zu zerstören. Und ich glaube, es ist ein Vorrecht, dass wir mit dieser Kraft unterwegs sein dürfen. Ich möchte euch da wirklich ermutigen, jetzt auch noch in einer kurzen Gebetszeit, in die wir jetzt reingehen, da wirklich einmal neu zuzulassen, Herr, führe mich neu in dieses Gebet, in dieses tiefe Vertrauen, in diese Erfahrung, dass du wirklich aktuell präsent in meinem Leben am Wirken bist und die Kraft hast, auch solche Dinge zu dir sprechen. Wir sollten beten, dass diese satanischen, dämonischen Mächte, die dahinter stecken, gebrochen werden im Namen Jesu. Wir können verschiedene Dinge tun. Ich möchte euch auch darauf hinweisen, dass wir diese Patenschaftsprogramme haben. Ich habe sowas dabei. Mit 30 Euro im Monat könnt ihr uns helfen, so ein Kind vollumfänglich zu versorgen, zur Schule zu schicken. Vielleicht hast du über sowas mal nachgedacht. Ich würde dir das sehr gerne ans Herz legen. Damit können wir unsere Arbeit tun in einer Regelmäßigkeit. Du hast ein Kind, für das du dann auch beten sollst. Ich möchte euch ein Buch empfehlen, was den Islam betrifft. Ich habe jetzt über Verfolgung nicht viel gesprochen. Ihr kennt die Situation, glaube ich, ganz gut. Wir haben eine unheimlich starke Verfolgung jetzt gerade in Asien. Man sagt, dass 2 von 5 Christen in Asien inzwischen unter Verfolgung sind. Und das hängt sehr stark auch mit der Islamisierung zusammen. Ich möchte dieses Buch empfehlen, Jesus und Mohammed von Mark E. Gabriel. Der war Professor der Religion, also Islamwissenschaften und ist durch das Studium von Bibel und Koran zum lebendigen Glauben gekommen. Er stellt sehr schön diese beiden Glaubensrichtungen gegenüber. Und wir haben auch in unserem Land so viel mit Muslimen jetzt zu tun. Es ist gut, ein bisschen Kenntnis zu haben. Also auch das gehört für mich in eine Vorbereitung dazu. Mission beginnt hier in Landau, über Worms, wo ich herkomme, bis an die Enden der Erde. Das ist Mission. Aber was wir vor allen Dingen tun können, ist beten. Und ich möchte euch bitten, dass ihr mal mit mir aufsteht. Ich würde Bruder und Schwester Gitarre bitten, mal nach vorne zu kommen. Und dass ihr uns einfach bitte so ein paar akustische Klänge gebt. Und ich möchte so gerne mit euch etwas tun, was ihr wahrscheinlich gar nicht gewohnt seid. Und die Zeit ist auch fortgeschritten. Aber bitte diese halbe Minute, lasst es dir nochmal nehmen. Ich würde euch bitten, dass wir einfach mal so in uns reinhorchen jetzt. Ich würde bitten, dass wir einfach mal zur Ruhe kommen, währenddem wir einfach nur Akustik bekommen. Und mal die Augen schließen oder mal zum Boden schauen. So einfach mal uns fragen, Herr Jesus, was wolltest du mir damit heute eigentlich sagen? Ihr habt vieles gehört und es ist in der Fülle auch gar nicht alles für euch gewesen. Aber irgendwas war für dich heute, davon bin ich überzeugt. Und damit das wirken kann an deinem Leben, möchte ich jetzt gerne mal eine halbe Minute einfach still sein, dass du so in dein Herz mal in dieser halben Minute reinhörst. Was hat Gott für mich gehabt? Weißt du, in diesen Jahren, in denen ich jetzt mit Jesus unterwegs sein darf, habe ich eins gelernt, dass es schlau ist zu antworten, wenn Gott zu mir spricht. Ich habe manchmal gedacht, ich nehme es mit nach Hause und hat es der Feind auf dem Weg geraubt. Und deswegen möchte ich nicht drumherum kommen oder euch nicht drumherum lassen, heute eine entscheidende Antwort geben zu dürfen. Keine Angst, ich rufe euch nicht nach vorne, ich mache keine Sorge. Aber ich möchte Katha mit nach vorne bitten und wir würden es lieben, wenn wir für euch beten dürfen. Und ich möchte, währenddem jetzt bitte wirklich keiner rumschaut, aus einem heiligen Respekt auch vor dieser Gemeinschaft und Gottes Gegenwart, möchte ich dich fragen, vielleicht hast du diesen Weg noch nicht wirklich aktiv beschritten, Jesus zu sagen, hey, wenn du wirklich kannst, dann darfst du in meinem Leben. Dann zeig du mal, wer du bist und dann führe mich. Dann würde ich es so lieben, und Katha, wenn wir für dich beten dürfen. Wir rufen dich nicht nach vorn, du musst dich nicht out, du musst nichts erzählen, aber wir würden einfach dich gerne von hier aus segnen, um zu wissen, ob das für dich zutrifft, möchte ich fragen, wenn dem keiner rumschaut, ist irgendjemand hier, der sagt, ja, das hat mich heute doch getroffen und ich möchte neu oder das erste Mal mit Jesus auf den Weg gehen, dann heb doch mal ganz kurz deine Hand, dass wir wissen, wir können für dich beten. Ja, vielen Dank. Und ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Ich möchte fragen, Hast du dich vielleicht auch verführen lassen? Vielleicht an manchen Stellen nachgelassen? Vielleicht aufgehört, für Dinge zu beten, die Gott ihm aufs Herz gelegt hat? Hast du vielleicht Geld zurückgehalten? Hast du vielleicht irgendwas in dein Leben reingelassen, wo du weißt, hey, das ist nicht gut, dass ich so mit Jesus unterwegs bin? Dann möchte ich auch heute mit dir und mit Katha zusammen ein Gebet beten, dass Jesu Gnade dein Leben neu erfüllen darf. Und der Heilige Geist neu mit dir auf den Weg gehen darf. Und du musstest es nicht erzählen. Es ist immer schlau, jemanden zu suchen, mit dem man das nochmal seelsorgerlich aufarbeitet. Aber wir werden beten, dass Gott dir jemanden auf den Weg stellt, dass es funktionieren kann. Aber jetzt ist das Thema, wenn du sagst, ja, ich spüre da heute Morgen, was von dir empfangen zu haben, Jesus, dann, und ich möchte da eine Antwort drauf geben. Komm, Heiliger Geist, auch in mein Leben. Dann heb du jetzt auch einfach kurz deine Hand und sag, ja, mit dieser Entscheidung, mit der Hand, die du hebst, sagst du, ja, Herr, ich möchte gerne neu anfangen heute nochmal. So, gibt es irgendjemand, der das von sich sieht? Ja, das sind einige Hände. Und Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du deinen Heiligen Geist gesandt hast als so ein göttliches Navigationssystem, auf dem Ewigkeit eingestellt ist und der uns durchs Leben durchführt, auch wenn mal irgendwelche Umwege sind und Baustellen, Umleitungen oder wir selber uns verfahren, weil wir unkonzentriert sind, möchtest du uns wieder auf den Weg zum direkten Ziel führen, nämlich die Ewigkeit. Herr, hilf uns, dass wir nicht vergessen, dass es um die Ewigkeit geht, für uns und unsere Nachbarn und die Menschen in anderen Ländern. Es geht nicht nur um Wohlstand, es geht darum, dass wir unsere Ewigkeit, dass eines Tages wir alle, wir und diese Menschenkinder und, auf deinem Schoß sitzen dürfen und du uns jede Träne aus den Augen wischt. Herr, ich bete in Jesu Namen, dass du mit dem Heiligen Geist jetzt durchgehst und dass du die Herzen berührst und dass du das, was du die Herzen gelegt hast, versiegelst, dass es Frucht bringt und dass diese Frucht wiedergefunden wird in der Ewigkeit zur Ehre unseres Vaters. In Jesu Namen. Amen.
Ja, danke, Jesus, dass du größer bist. Größer als unser eigenes Leben, größer als die Umstände, in denen wir stecken. Danke, dass Vergebung jederzeit möglich ist, dass du ein Gott bist, der sich suchen und finden lässt, Herr. Wir wollen unseren Fokus jetzt in dem letzten Lied ganz bewusst auch dir zuwenden. So groß ist der Herr. Danke, dass du groß bist, Jesus. Danke, dass du größer bist als alles, was uns zurückhalten möchte. Danke, Jesus, dass wir, wenn wir dich anbeten, wirklich in eine ganz neue Freiheit auch hineinkommen. Danke, Jesus.